Sir, I bear a rhyme excelling in mystic force and magic spelling. Celestial sprites elucidate. All my own striving can't relate. Sehr verehrte Damen und Herren, keine Angst, ich werde nicht auf Englisch reden und erst recht nicht auf solches Englisch. Falls Sie das nicht verstehen, lesen können Sie es vermutlich nicht. Ich weiß nicht, ob man das noch größer machen kann, vermutlich nicht. Aber ich habe hier die deutsche Übersetzung, falls Ihr englische Kenntnisse nicht dafür ausreichen. Meine tun es nämlich nicht, das bedeutet nicht sehr viel. Auf Deutsch heißt das, dir, o Held, o alter Philosoph, du Riesengenie, wie viele Tausende bewundern Geister, himmlisch wie du und göttlich und so weiter. Entspricht nicht ganz dem, aber Sie haben es sicherlich schon längst verstanden. Wenn man aus diesem Gedicht jeweils zählt, wie lang die Wörter sind, dann sieht man, dir, o Held, o alter Philosoph, du Riesengenie, 3,14159265. Und hier natürlich ähnlich. Es ist ganz lustig, ich habe dieses Gedicht auswendig gelernt, dieses kleine, als ich 11 Jahre alt war. Und dementsprechend kann ich immer noch 20 Ziffern von Pi mühelos sagen. Es ist mir nie gelungen, die 21. zu lernen. Also nur zum Spaß, das ist natürlich nicht wirklich Zahlentheorie, aber es ist schon Pi. Noch ein paar, Sie glauben mir schon, dass die Zahlen stimmen, also ich muss das nachts eben nicht weitermachen. Hier sind noch etliche, sehr bekannt in Frankreich. Que j'aime à faire apprendre nombre utile au sage. Glorieux Archimède, artiste ingénieux. Toi de qui Syracuse loue encore la mérite. Aber viel lustiger, how I want a drink. Alcoholic, of course. After the heavy chapters involving quantum mechanics. Oder noch einfacher, ein Gespräch, was Sie ohne weiteres mit einem Freund ausführen können. Niemand wird merken, dass Sie Pi erzählen. May I have a large container of coffee? Cream and sugar? Also, wenn man auf das deutsche Gedicht guckt, sieht man 3,14159 und so weiter. Diese Zahl, wie wir gehört haben, die Mathematiker glauben, dass sie unendlich viele Ziffern hat. Und es gibt aber ein kleines Problem, wenn man hier weitergehen würde. Ach, jetzt habe ich doch, ich habe die Stifte irgendwo. Alles hatte ich vorbereitet, nur die Stifte sind verschwunden. Filzschreiber, die werde ich gleich brauchen. Das darf nicht wahr sein. Hat jemand einen Filzschreiber? Ich hatte 30 mitgebracht. immerhin einer. Vielen Dank. Also wenn man hier weitergehen würde, die nächste Ziffer, meine Hand zippt, ist eine 5, aber die nächste ist eine 0. Also da hat man wohlweislich aufgehört. Aber natürlich, es gibt keine Grenzen zu der menschlichen Intelligenz, wenn es um solche frivolen Sachen geht. Also hat jemand diese schöne Geschichte gemacht, das können Sie erst recht nicht lesen. For a time I stood pondering on circle sizes. The large computer mainframe quietly processed all of its assembly code. Inside, my entire hope lay for figuring out as an elusive expansion. Value pi. Also da sehen Sie, das ist viel länger. Das ist von Michael Keith, 1986. Hat 402 Ziffern. Wie hat er das geschafft mit der Null? Nun, hier ist das noch einmal linear geschrieben. Diese Geschichte ist besonders hübsch, weil sie self-referential ist. Ist es eine Geschichte, wo die Ziffern von Pi ja enkodiert werden? Ist es eine Geschichte über Pi? Und ist es eine Geschichte in einer Kreisform? Und wieder, natürlich, kommt die Zählerei richtig hin. Sonst wäre es ja langweilig. Und ich hätte das nicht gebracht. Nur, wenn man zu dieser berühmten Null kommt, die ich vorher erwähnte, Value, Doppelpunkt, Pi. Alle Satzzeichen außer Punkte werden als Null interpretiert. Und damit konnte er bis 402 kommen. Aber nicht damit zufrieden, hat er später etwas noch viel Hübscheres gemacht, nämlich eine Parodie von dem berühmten Gedicht The Raven von Edgar Allan Poe gemacht. Das heißt dann nicht mehr The Raven und nicht Edgar Allan Poe, sondern Poe, I. Near a Raven. Sie sehen, da hat man wieder die, na, Sie glauben mir sicherlich, die 3,14 und so weiter kommt wieder hin. Ja, also Po, 3e und so weiter. Aber jetzt, das ist eine tolle Parodie. Near a raven, midnight so dreary, tired and weary, silently pondering volumes, extolling all by no obsolete lore. During my rather long nap, the weirdest tap, an ominous vibrating sound disturbing my chambers and a door. This, I whispered quietly, I ignore. Und wenn man da die Zählerei macht, was er gemacht hat, ist, wenn er eine Null hatte, nimmt einfach Worte von 10 Buchstaben und 10 heißt dann Null. So kriegt man das hin. Also diese Null erinnert mich an eine Geschichte, die ich gerade letzte Woche von Ser gelernt habe. Ich traf Ser bei einer Angelegenheit in Zürich und fragte ihn, ob er eine schöne Geschichte zu Pi hatte. Und er dachte nach und erzählte die folgende. Vor einigen Jahren haben zwei amerikanische, glaube ich, Mathematiker einen tollen Satz bewiesen und publiziert und so beschrieben, man nimmt eine beliebige, rekursive, Sie brauchen nicht das zu wissen, was das ist, Reihe von Zahlen, a n, zum Beispiel die Dezimalziffern von Pi. Das ist eben so eine rekursive Folge. Dann existiert, Sie brauchen auch hier nicht zu wissen, was die Wörter bedeuten, eine ähnlich präsentierte Gruppe, deren Endekohomologie-Gruppe, brauchen Sie auch nicht zu wissen, was das ist, die Ordnung a n hat für alle n. Ein ganz verblüffender Satz. Ser hat daraufhin einen Brief an die beiden geschrieben, noch per normale Post, es gab noch kein E-Mail, und gesagt, er hätte ein Gegenbeispiel. Natürlich waren die ganz verzweifelt. Der berühmte Ser haben sofort zurückgeschrieben, ob sie sein Gegenbeispiel sehen könnten. Und er schrieb zurück, die 33. Ziffer von Pi ist eine Null. Es gibt keine Gruppe der Ordnung Null. Er hat nie eine Antwort bekommen. Also mit solchen memotechnischen, wie man das nennt, Methoden und auch mit anderen. Hier sind noch etliche Zahlen von Pi, die ersten 1000. Die Leute haben sich, das ist ja die Faszination der Zahl Pi, die Leute haben sich immer damit beschäftigt, mehr und mehr Zahlen zu berechnen, wie wir von Herrn Wolke auch gehört haben und wie ich gleich auch ausführen werde, aber auch mehr und mehr Zahlen auswendig zu lernen. Und der Rekord jetzt, ich habe es gerade nachgeguckt im Internet, bekanntlich total zuverlässig, das ist aus dem Jahr 2006, ein 60-jähriger Japaner. Ist also nicht schlecht, man kann mit 30 beweisen, dass Pi transzendent ist und man kann mit 60 100.000 Sternen von Pi auswendig lernen und in 16 Stunden rezitieren. Er hat damit den Weltrekord geschlagen, den er selber etliche Jahre früher mit nur 83.000 gemacht hatte. Als mein Freund, der Zahlentheoretiker Hendrik Lenstra, einmal einen populärwissenschaftlichen Vortrag hielt und auch Pi vorkam, hat jemand aus dem Publikum ihn gefragt, wie viele Ziffern von Pi er nun kenne. Und er guckte den an und sagte, alle. Ja, wieso alle? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Also in früheren Zeiten, sogar im Wesentlichen bis zu, na in einem gewissen Sinn bis heute, hat man das Niveau der mathematischen Kultur, eine Zivilisation, daran gerade gemessen, inwiefern diese Zivilisation, diese Kultur bereits die Zahl Pi kannte und wie genau sie sie kannte. Und deswegen ist die Frage, wie die Kenntnisse von Pi sich entwickelt haben, besonders interessant. Wir hörten etwas davon im Vortrag von Herrn Wolke. Ich möchte etwas weniger mehr darauf eingehen. Wieder können Sie sicherlich die Zahlen im Detail nicht sehen, wenn Sie nicht gerade in der ersten Reihe sind, aber Sie werden schon sehen, dass die Anzahl der bekannten Sterne wächst und ich werde die wichtigsten Daten hieraus verlesen und in einigen Fällen kommentieren, weil es einige sehr interessante Punkte gibt. Also, wie wir schon hörten, in Babylonien rechnete man im Wesentlichen mit dem Wert 3, in Ägypten aber mit dem Papyrus Rind hatte man den Wert 16 Neuntel zum Quadrat, das ist also ungefähr 3,16 gefunden. Das war 1650 ungefähr vor unserer Zeit. In der Bibel, das ist also mehr als 1000 Jahre später, ungefähr 550 vor Christus geschrieben, also die Version, die wir haben, steht eine berühmte Stelle, woraus man entnehmen kann, dass Pi den Wert 3 hat. Erstaunlich schlecht. Und in allen Büchern, zum Beispiel in diesen 4 Büchern, die ich auch um die Faszination der Zahl Pi mitgebracht habe und falls ich Sachen nachschlagen wollte, in allen Büchern steht immer, dass in der Bibel man Pi den Wert von Pi für 3 hielt, was eigentlich erstaunlich ist zu einem so späten Zeitpunkt. Ich komme später darauf zurück, wenn ich es nicht vergesse. Also behalten Sie das erstmal, also das ist ein Rückschritt von 3,16 auf 3 in der Bibel. Dann, wie wir bereits gehört haben, hat Archimedes, deswegen das französische Gedicht mit Syrakus und so, da hat er ja gearbeitet, nicht in Freiburg, sondern eben in Syrakus. Der Archimedes hat 7 Dezimalstellen gefunden, er zeigt, dass Pi zwischen 3 und 10 71stel und 3 und 1/7 liegt. Mit der Methode, die wir schon gehört haben, man fängt an mit einem Sechseck, da kennt man alle Maßen sehr genau, und halbiert dann immer die Seiten, also die Winkel, also verdoppelt die Anzahl der Seiten, und das hat er 4-mal gemacht, dann kam er bis 96 und erhielt auf diese Weise diese 7 Dezimalstellen. Danach ist das immer hochgegangen, wobei der Herr Kanada, der Japaner Kanada, der schon erwähnt wurde, der jetzt den Rekord hält mit 1,2 Billionen Ziffern, ich habe hier nach dem 18. Jahrhundert nur immer die Zehnerpotenz aufgeführt, nicht jeden Weltrekord, das wären sonst 3 Seiten. Also die erste Berechnung auf 10 Sternen, 100.000, 10.000, 100.000, Millionen, 10 Millionen, nee, es sind zu viel, bis 10 hoch 12. Und davon hat Kanada die letzten 6 gehabt. Er war der Erste, der 10 Millionen Sterne hatte, 100 Millionen, eine Milliarde, 10 Milliarden, 100 Milliarden und eine Billion. Außer dass in 1989 bei 10 hoch 12 waren 3 Monate später als die Tschernowskis. Nun, auf dem Weg gibt es auch noch ein paar sehr interessante, eine chinesische Bestimmung im 5. Jahrhundert von Su Chongqi und eine japanische im 18. Jahrhundert von Takebe. Und ich werde über beide noch ein paar Wörter sagen, weil da sehr interessante Sachen darüber zu sagen sind. Aber grob gesagt, Sie hörten schon im Vortrag von Herrn Wolke, dass bis zu der Formel von Machin, Machin steht nicht auf der Liste, weil er gerade den Rekord nicht hatte, aber der wäre hier am Ende des 18. Jahrhunderts, bis zu Machin hat man immer mit der Methode von Archimedes gearbeitet. Das war also die geometrische Methode. Dann, wie wir in dem Vortrag hörten, gab es die Analysis. Im Wesentlichen mit Euler und den Leuten um Euler herum im 18. Jahrhundert, im Westen und um Seki und Takebe in Japan. Damit hat man plötzlich sehr, sehr viel mehr machen können. Und mit dieser neuen Form, die ich Ihnen gleich zeigen werde, konnte man dann erst 100 Sterne und dann macht später mehr. Und als es elektronische Rechner gab, kam man bis 1 Million. Aber, dass man heute nicht 1 Million, also 10 hoch 6 Sterne, sondern 10 hoch 12 hat, das liegt auch an mathematischen Fortschritten, nicht an Computerfortschritten. Nämlich, erst hat man die Geometrie benutzt, dann die Analysis, aber in der dritten Phase hat man die Zahlentheorie benutzt und speziell die Theorie der Modelformen. Und das wird ungefähr da sein, wo ich hin will. In diesem Vortrag am Ende werde ich Ihnen einige der Formen zeigen, die aus der Theorie der Modelformen kommen, obwohl ich Ihnen natürlich diese Theorie nicht auseinandersetzen kann. Und all diese neuen Rekorden seit 1961, wo man gerade 1 Million hat, alle sind mit diesen Sternmethoden. Um Ihnen eine Idee zu geben, wie viel besser das ist, mit der Methode von Archimedes oder auch mit der von Machin, um zum Beispiel 30 Millionen Sterne zu berechnen, das hat man in 85 war das der Rekord, müsste man ungefähr 30 Millionen Schritte ausführen. Pi mal Daumen. Aber mit der Methode, mit dem Algorithmus aus der Theorie der Modelformen, braucht man Atem halten. Nicht 30 Millionen Multiplikationen, sondern unter 100. Also man berechnet Pi auf 30 Millionen Sternen mit nur 30 Operationen. Es hat trotzdem 24 Stunden mit den damaligen Computern gedauert, weil auch 100 Multiplikationen von Zahlen mit 30 Millionen Ziffern dauern, nehmen natürlich ihre Zeit. Aber trotzdem würde man das nie schaffen mit den alten Methoden. Das heißt, ganz wichtig ist die Tatsache, dass man diese neuen Methoden aus der Zahlentheorie, aus der Theorie der Modelformen besitzt. Nun, ich möchte jetzt, wie gesagt, etwas, also ein paar Bemerkungen über diese Entdeckung von den Chinesen und von den Japanern machen. Das von den Chinesen, das steht in den 9 Kapiteln, das ist das berühmte Meisterwerk von China aus dem 3. Jahrhundert und dann wurde das immer wieder ergänzt. Wurde vor 2 Jahren brillant von meiner Freundin und Kollegin Karin Schemmler übersetzt ins Französische und ich habe mit Faszination diesen Teil gelesen, wo Pi eben auf 7 Dezimalsternen berechnet wird, genau mit der archimedischen Methode. Also total unabhängig von Archimedes und wirklich ganz brillant. Und dabei fiel mir auf, und ich erzählte ihr das, und ihr war das nie aufgefallen, was wirklich ganz erstaunlich ist, die Chinesen machen das geometrisch. Also sie sagten 3 und das waren dann 3 Zoll, sagen wir. Also eine Einheit, die ungefähr 3 Zentimeter lang war. Und dann das 0,1, die haben extra ein Wort für ein Zehntel Zoll. Wenn Sie wollen, ich sage einfach Zentimeter, Millimeter. Okay, aber dann für die nächste Stelle haben sie extra ein Wort, das gab es schon in der Sprache, für ein Hundertstel Zoll. Aber dann ging es weiter. Und am Ende, als sie 7 Sterne haben, haben sie ein Wort eingeführt und ein chinesisches Zeichen für 10 hoch minus 6 Meter. Oder 10 hoch minus 6 Zoll, das ist noch viel kleiner. Also ungefähr in ein paar Atombreiten. Also eine Zahl, die für die unvorstellbar klein war. Und trotzdem haben sie von diesen wirklich geometrischen Abständen gesprochen, als echte Abstände. Das fand ich irgendwie ganz erstaunlich, dass man sozusagen eine physikalische Interpretation gab von etwas, was viel zu klein war, als dass man sich vorstellen konnte, das je sehen zu können. Jetzt können wir natürlich mit Mikroskopen Sachen von der Größe sehen. Das ist also das zu dem Chinesischen, zu dem von Takebe. Takebe war der Schüler von Seki. Seki und Takebe sind die 2 großen Mathematiker aus der Zeit in Japan. Und danach hörte das auf, weil Japan total zu war und die Mathematik aufgehört hat zu blühen. Aber Takebes Werk, ich habe viel darin gelesen. Und was er macht, ist ganz toll. Er nimmt die chinesische Methode, also Archimedes' Methode, aber er nimmt sie natürlich von den Chinesen. Er fängt also an mit der Methode von Archimedes und er berechnet die ersten, sagen wir, 10 Zahlen, indem man immer verdoppelt, also immer halbiert. Und er gibt sie auf 13 Dezimalstellen an. Aber wenn er einfach so weitergehen, er hat am Ende 41 Ziffern, berechnet. Um 41 Ziffern zu machen, wie der arme Ludolf von Köln das gemacht hat, hätte er Jahre rechnen müssen. Stattdessen hat er nachgedacht, was man in der Mathematik manchmal mit Vorteil machen kann. Er guckte diese Zahlen an, ich hätte sie alle abschreiben können, aber ich war zu faul. Sie konvergieren schnell, aber nicht so schnell. Aber er guckte die sukzessiven Abstände an. Er zog also die 2. Zahl von der ersten ab, die 3. von der 2., die 4. von der 3. und er guckte an, wie schnell die Sache konvergiert. Und er sieht, dass jede Differenz fast genau 4-mal kleiner ist als die Differenz davor. Am Ende ist das Verhältnis zwischen 2 sukzessiven Differenzen, am Ende seine Tabelle, ungefähr, ich habe die Tabelle hier, wenn jemand sie sehen will, aber das lohnt nicht, also hier. Am Ende ist das Verhältnis 3,9997. Er sagt, okay, 3,9997 schon nach 10 Schritten, wir gehen davon aus, das wird 4 in dem Limes. Also kann ich extrapolieren und sagen, nee, gehen wir davon aus, es wird immer durch 4 geteilt. Dann wird der Fehler, Epsilon, den ich jetzt mache, das nächste Mal ist es Epsilon Viertel, dann Epsilon Sechzehntel, wenn ich das alles aufsummiere, kriege ich Epsilon Drittel. Also korrigiere ich die Zahl, die ich jetzt gefunden habe, mit Epsilon Drittel und kriege eine viel bessere Annäherung. Das funktionierte wunderbar und er kriegte statt 7 eben 15 Sterne. Aber dann macht er das wieder, nahm diese 9 Zahlen, machte genau das Gleiche, die Differenzen. Jetzt gehen die Differenzen wie 16 hoch n mal runter. Und deswegen hat er wieder extrapoliert, Epsilon durch 15, und hat das 3-mal ausgeführt und auf diese Weise mit ganz wenig Rechenaufwand die 41 Sterne gefunden. Also vielleicht das Interessanteste, was gemacht wurde vor den 9 Formen aus der Theorie der Modelformen. Also, ich wollte zurückkommen auf die Bibel, denn ich meine, hier im Westen sind wir ja in der jüdisch-christlichen Tradition aufgewachsen und es ist peinlich zu denken, dass die Leute, die die Bibel geschrieben haben, also so viel dümmer waren als ihre Vorgänger, dass sie Pi, also wirklich meinten, ein Kreis sei genauso lang wie das Sechseck, das da drin sitzt. Und also ein Wort davor. Wie soll man wissen, was die guten Approximationen zu Pi sind? Das müssen Sie nämlich erst wissen für meine Geschichte. Nun, bei einigen Zahlen, wie zum Beispiel E, was auch in dem Vortrag davor vorkam, gibt es Kettenbruchentwicklungen, die wurden auch erwähnt. Zum Beispiel E kann man schreiben als 1 plus 2 durch 1 plus 1 durch 6 plus 1 durch 10 plus 1 durch 14 und so weiter. Also ganz regelmäßig. Man sieht hier ein Pattern. Also man sieht es besser bei dieser Zahl 2, 6, 10, 14, 18. Die partiellen Quotienten, wie man sie nennt, gehen jedes Mal um 4 hoch. Wenn man dasselbe für Pi macht, kommt etwas total Willkürliches heraus. Die partiellen Quotienten sind jetzt 3, 7, 15, 1, 292, 1, 1, 1, 2, 1 und so. Niemand hat je irgendein Muster da erkannt. Also die Kettenbruchentwicklung von Pi ist total wild. Allerdings gibt es andere, ich komme darauf, auch darauf später zurück. Aber immerhin bedeutet das, dass man den Begriff hat von den besonders guten Annäherungen von Pi. Jetzt sind meine Slides, die Reihenfolge ist falsch, also ich wollte hier schnell die numerischen Werte zeigen. Also wenn man, das kennt man aus der Theorie, die besten rationalen Approximationen, die man zu einer Zahl bekommen kann, sind die, die man erhält, indem man die Kettenbruchentwicklung nimmt und einfach einen endlichen Teil davon nimmt. Zum Beispiel 3 plus 1 durch 7 und ein 15. Wenn man das macht, kriegt man die folgenden Annäherungen. Die schlechteste ist 3. Die nächste, die bereits Archimedes hat, als obere Grenze, war 22 durch 7, die alle kennen. Und die danach ist 333 durch 106. Die danach ist viel, viel, viel besser. Das ist die berühmte 355 durch 113. Und die danach ist schon riesig. Das liegt daran, dass in Pi es eben diese sehr große Zahl 292 gibt. Also wenn man kurz gleich davor aufhört, kriegt man diese extrem gute Annäherung, die bereits der Chinese, den ich schon erwähnt habe, Ling Chu, gefunden hatte. Nun, jetzt gehen wir zu der Bibel zurück. Die Stelle, ich habe das sowohl in Tech, weil ich im Institut keine deutsche Bibel hatte, hier ist das auf Englisch, das war aus dem Internet in zwei verschiedenen Übersetzungen. Die Stelle in der Bibel, wo man beschreibt, wie Solomon den Tempel gebaut hat. Hier habe ich es aus einer deutschen Bibel zu Hause, aber dann von Hand geschrieben. Und falls Sie das lieber haben, im Original auch. Auch gestern Abend schnell abgeschrieben. Also, Ve'ya'as et hayam mutzak, ich kann sowieso kein Hebräisch, also lieber auf Deutsch. Und er macht ein Meer, gegossen, von einem Rand zum anderen, 10 Ellen weit, rundumher und 5 Ellen hoch. Und eine Schnur, 30 Ellen lang, war das Maß ringsum. Ich mache das wieder in der englischen Übersetzung, weil ich weil ich ein paar Wörter unterstrichen hatte. Sie sehen, was auffällig ist, nichts ist auffällig in diesem Text, aber was auffällig sein sollte, ist dies. Dieser Text kommt in der Bibel zweimal vor. Und zwar einmal im Buch der Könige, also Buch 1, Kapitel 7, Strophe 23, und einmal in Chroniken. Und zwar identisch, aber eben nicht identisch. Ein Wort wird anders geschrieben. Man muss wissen, dass in der Bibel die genaue Orthographie von jedem Wort sehr, sehr wichtig ist und sehr, sehr, sehr genau kontrolliert wurde. Ein Wort wird aber hier in den beiden sonst identischen Texten, hier sind sie auf Englisch nicht identisch, aber das ist die Übersetzung. Die beiden Stellen sind identisch, mit einer Ausnahme. Diese Länge, was auf Deutsch die Ellen hießen, auf Englisch Cubits, hier hat man die 10 Cubits und die 30, oder hier auch. Aber diese Schnur, eine Schnur, in der deutschen Übersetzung heißt hier a line, here a circumference, das ist das hebräische Wort Kav. Geschrieben Q-A-W-H, aber im Hebräischen, wie Sie sicherlich wissen, schreibt man nur die Konsonanten. Die Vokalen werden mit kleinen Zeichen, wie Sie vorhin gesehen haben, geschrieben. Das Wort Kav steht hier. Okay, jetzt aber, der Punkt ist jetzt dieses Wort Kav, das ist eben, das bedeutet eine Linie, eine Schnur, wenn Sie wollen. Es hat aber zwei Schreibweisen, einmal wird es so geschrieben und einmal QV. Nun muss man dann aber wissen, dass im Hebräischen alle Buchstaben einen numerischen Wert haben, genau übrigens wie auch die Griechen das gemacht haben. Die hatten nicht separate Ziffern, sondern die haben die Buchstaben genommen. Also die ersten hebräischen Buchstaben heißen A, B, G, wie auf Griechisch, Alphabete, Gamma, Delta, hier ist das Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Und dann kommt einfach, jetzt muss ich es richtig rum sagen, W und dann H. Ich vergesse immer da die Reihenfolge. Und es endet etwas kürzer als unser Alphabet, Q, R, S, T. Die Reihenfolge ist sonst ziemlich gleich. Und die Zahlenwerte sind 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann bei 10 geht es weiter 20, 30 und bei 100, das ist dann 100, 200, 300, 400. Wenn man also, was man bei der Bibel, bei dem Bibelstudium immer macht, diese Dinge in numerischen Werten übersetzt, hat man hier 100 plus 5 plus 6. Aber hier hat man 100 plus 6. Also hat man einmal 111 und einmal 106. Wenn Sie diesen versteckten Faktor nehmen und damit die angebliche Zahl 3 multiplizieren, 3 mal 111 durch 106, dann bekommen Sie tatsächlich die Kettenbruchannäherung, die ich Ihnen vorhin zeigte, die 333 durch 106. Und ich persönlich glaube, das ist wirklich gewollt und nicht ein Zufall, aber natürlich kann man es jetzt schwer nachweisen. Okay, so viel zu der Bibel. Nun, in der späteren Zeit, wie bereits erzählt, kamen analytische Methoden und insbesondere die Formel von Machin. Und die Formel von Machin, die erste Formel war die von Leibniz. Die Formel von Leibniz wurde sogar schon erwähnt im Zusammenhang mit Lamberts Beweis von der Irrationalität von Pi. Und zwar, die Formel von Leibniz würde lauten, ich muss wieder Papier, die Folie haben, Pi durch 4, eine wunderschöne Formel von Leibniz, ist 1 minus 1 Drittel plus 1 Fünftel minus 1 Siebtel. Unbrauchbar für die Berechnung, denn das konvergiert sehr langsam, aber immerhin eine schöne Formel. Eine Arctangens-Formel, denn die Bedeutung davon ist, dass die Zahl Pi durch 4 eben Arctangens von 1 ist. Also Machin und später andere Leute haben andere Formeln gefunden und die ersten 4 davon stehen hier. Arctangens von 1, die Formel von Machin involviert Arctangens von 1 Fünftel und von 1 durch 239 und es gibt andere von Hutton, Euler und so weiter. Und mit solchen Formeln hat man dann viel, viel schneller rechnen können. Und wie bereits gesagt, bis 1960 waren das die Methoden, die man benutzt hat. Also diese Formeln kommen, wie schon gesagt, aus der Analyse. Jetzt komme ich total durcheinander. Wo habe ich meine Folien überhaupt? Übrigens, falls das Ihnen zu wenig Arctangens-Formeln sind oder zu klein, habe ich noch einige. Hier, es gibt unendlich viel davon. Also hier sind noch einige Formeln, die also alle dazu dienen können, Pi oder Pi durch 4 sehr schnell zu berechnen. Okay, aber das ist okay, gut für die Berechnung, aber zahlentheoretisch nicht so interessant. Die erste Formel aber, gerade die von Leibniz, die für die numerische Rechnung so schlecht war, diese 1 minus 1 Drittel plus 1 Fünftel minus 1 Siebtel, das ist der Anfang von dem Zusammenhang mit der echten Zahlentheorie. Und zwar der nächste Fortschritt war das, was wir schon gehört haben von Euler. Ich schreibe es noch einmal hin. Euler hat 1734, also er auch noch nicht 30 war, bewiesen, dass die Zahl, die man heute Z von 2 nennt, das ist die Summe der Kehrwerte aller Quadratzahlen, also 1 plus 1 Viertel plus 1 Neuntel und so weiter. Er bewies, dass diese Zahl Pi Quadrat durch 6 ist. Nun, mein Vorgänger sagte, ein Resultat, also für einen Laien nicht so leicht nachzuvollziehen, das war auch für die großen Mathematiker seiner Zeit nicht so leicht. Leibniz hatte vergeblich versucht, diese Reihe zu summieren. Die Benois hatten das versucht. Das war seit 40 Jahren ein sehr, sehr berühmtes, offenes Problem. Und Euler, noch nicht 30, hat die Lösung gefunden und nach etwas Zeit auch beweisen können und wurde damit auf einem Schlag Welt, was damals Europa berühmt, Europa hieß, berühmt. Also das war das, eine der großen Entdeckungen von Euler. Und er entdeckte nicht nur das, sondern wenn man die entsprechende Zahl, man kann es mit jeder Potenz machen. Also hier habe ich die zweiten Potenzen genommen, also die Quadrate, aber ich kann auch zum Beispiel die vierten Potenzen nehmen. Es geht nur mit Geraden. Ich komme darauf zurück vielleicht. Also wenn ich die Zahlen 1 durch n hoch 4 nehme, dann hat Euler herausgefunden, dass es auch da eine ähnliche Form gibt mit Pi hoch 4 durch 90 und genau entsprechend für alle anderen geraden Potenzen, wobei sehr komplizierte Zahlen dann als Vielfache auftauchen. Also ich lege diese Zahlen noch, diese Formen noch einmal hin. Nun, das ist eine der ganz, ganz berühmten Ergebnisse, die es gibt und ich sollte sagen, das ist der Anfang auch von einer Entwicklung, die in der heutigen Zahlentheorie absolut von zentraler Bedeutung ist, das Studium der sogenannten Werten von L-Reihen. Also je nachdem, wie die Zeit läuft, ich weiß weder, wann ich angefangen habe, noch wie viel Uhr es jetzt ist. Wie lange habe ich schon geredet? Wie? Eine halbe Stunde? Bin ich in der Mitte? Ich habe keine Ahnung. Seien Sie ehrlich, ich habe wirklich keine Ahnung. Wie? Vor mir oder hinter mir? Dann ist gut. Es ist nämlich so, es wird gesagt, dass man in jedem Mathematikvortrag auch einen für zum Teil nicht Spezialisten einen Beweis geben will. Und da dies ein Doppeljubiläum ist, wollte ich auch zwei Beweise geben. Also das tue ich dann auch, wenn ich tatsächlich noch etwas Zeit, entsprechend Zeit habe. Und zwar möchte ich den Beweis, nicht Eulers Beweis, der auch wunderschön ist, obwohl nicht sehr streng und musste erst später in Ordnung gebracht werden, aber einen anderen Beweis von meinem Freund Kalabi, der sonst Gemäter ist, aber eine versteckte Liebe zur Zahlentheorie hat. Und er hat eine tolle Methode, um die Formel von Euler, auch für die Hörer, aber das mache ich nicht, also die Summe der Kehrwerte der Quadrate, Summe 1 durch n Quadrat, auszuwerten und eben Pi Quadrat durch 6 zu finden. Ich mache das schnell. Wenn Sie mit Integralen gut umgehen können, können Sie das sofort folgen. Wenn Sie weniger Übung haben, wird das ein bisschen geheimnisvoll aussehen, aber es sind sowieso nur 2 Minuten aus Ihrem Leben. Das ist nicht so schlimm. Also, es gibt 2 Teile. Ich habe also entsprechend 2 Folien, ich habe vielleicht sogar 3 Folien darüber. Der Anfang, diese erste Folie ist total langweilig. Die geniale Idee von Kalabi kommt auf Folie Nummer 2. Also erst formt man um. Ich nehme von dieser Summe z von 2 ein Viertel weg. Ein Viertel davon sind die geraden Zahlen. Es bleiben also die ungeraden Kehrwerte, Quadrate. Also 1 plus ein Neuntel plus ein 25. Und da möchte man gern Pi Quadrat durch 8 rauskriegen, damit man am Ende durch 3/4 eben teilen könnte. Also dann sagt man, okay, 1 durch 2n plus 1 zum Quadrat, hätte ich vielleicht als Zwischenschritt schreiben müssen, also Summe 1 durch 2n plus 1 Quadrat. Wie schreibt man das intelligent? 2 kleine Ideen. Ein Quadrat ist eine Zahl mal sich selber, also ich schreibe es 2-mal hin. Zweitens, 1 durch 2n plus 1 erhalte ich ganz leicht, indem ich x hoch 2n von 0 bis 1 integriere. Sieht zwar abstrus aus, aber ein Mathematiker, der ein bisschen rechnet, weiß, Integrale sind nicht schwer. Und im Gegenteil, x hoch 2n ist eine leichte Funktion, 1 durch n ist eine schwere Funktion. Also 1 durch n plus 1, hier 1 durch 2n plus 1, durch das Integral zu ersetzen, ist durchaus eine gute Idee und nicht dumm. Also ich mache dies 1 durch 2n plus 1 Quadrat, ich schreibe das als 2-mal 1 durch 2n plus 1, jeweils als Integral geschrieben. Jetzt kann ich alles umkehren, ist alles wunderbar absolut konvergent, also ich kriege das Integral über einem Quadrat von xy hoch 2n, das lässt sich als geometrische Reihe summieren. Also glauben Sie mir, wenn Sie kein Berufsmathematiker sind, das sind absolut Standardumformen, da ist nichts Geniales passiert. Wir haben diese Summe, die wir interpretieren wollten, von einer Summe in ein Integral umgewandelt und so etwas macht man jeden Tag in der Mathematik. Da ist nichts Erstaunliches. Nun, wenn man ein Integral hat, gibt es Tricks, um die auszurechnen und der berühmteste, der wichtigste Trick ist eine Substitution. Man nimmt die Variablen, die man hat und man ersetzt sie durch andere Variablen, wovon sie Funktionen sind. Und dann allerdings endet man das Integral mit einem Faktor dy nach dx oder wenn es mehrere Variablen sind, mit der jakobischen. Und jetzt macht man die folgende Substitution. Ich ersetze die beiden Variablen x und y, die hier vorkamen, und die zwischen 0 und 1 laufen, also zusammen Punkte in einem Quadrat koordinieren oder identifizieren. Ich schreibe x als Sinus u durch Cosinus v und y als Sinus v durch Cosinus u. Und als ich Kalabi mit Erstaunen fragte, wie er darauf nun gekommen sei, guckte er mich an und sagte, it's completely obvious. Ich habe es also nie verstanden, wo das herkommt. Okay, jetzt ist es eine Übungsaufgabe, nicht ganz simpel, zu checken, dass wenn u und v 2 Zahlen sind, die zwischen 0 und 90 Grad, also mathematisch ausgedrückt Pi halbe, laufen, aber mit Summe kleiner als Pi halbe, das heißt, wenn das Paar UV ein Punkt ist in diesem Dreieck, in der UV-Ebene, das Dreieck mit den Eckpunkten 0, 0, Pi halbe und Pi halbe, 0, und xy, wie bereits gesagt, in einem Einheitsquadrat liegt, dass man eine Bijektion bekommt zwischen dem Innen des Kreises und dem Innen des Dreiecks. Das ist ganz leicht. Sie sehen es ungefähr. U plus V kleiner als Pi halbe. Das bedeutet, U ist kleiner als Pi halbe minus V. Aber Sinus ist zwischen 0 und Pi halbe eine monoton steigende Funktion. Also ist Sinus U kleiner als Sinus von Pi halbe minus V. Aber Sinus von Pi halbe minus V, Cosinus, Sinus von Pi halbe minus V ist Cosinus V. Also Sinus U ist kleiner als Cosinus V. Das Verhältnis ist also kleiner als 1. Das ist also nicht so schwer zu checken, nachdem man es einmal entdeckt hat. Aber dafür muss man halt Kalabi sein. Ja, und jetzt machen wir die Rechnung, die ich bereits sagte. Man macht die Substitution, so wie jeder Mathematiker das automatisch jetzt machen kann. Ich transformiere also herum von den xy-Variablen in den UV-Variante, dann muss ich diese 2 mal 2 Determinant berechnen. Das ist ganz leicht auszurechnen. Das kann jeder, der also Infinity 1 gemacht hat oder Infinity 2. Und erstaunlicherweise, der Faktor, der rauskommt, ist genau die Zahl, die wir brauchten. Denn das Integral, das wir ausrechnen wollten, jetzt habe ich es natürlich beiseite gelegt, das Integral, das wir auszurechnen hatten, war das Integral dx der y durch 1 minus x Quadrat y Quadrat. Aber das ist genau der Faktor. Also das neue Integral ist das Integral der berühmten Funktion 1. Und das Integral von 1 über ein Dreieck ist einfach das, das ist der Flächeninhalt von einem Dreieck, also Pi Quadrat Achtel. Und damit haben wir die Eulersche Formel. Ein wirklich wunderbarer Beweis. Nun, das ist ein wunderbarer Beweis, aber es ist von Calabi. Und heute redet nicht er, sondern ich. Also ich wollte Ihnen auch einen Beweis von mir zeigen. Und zwar, ich gehe zurück. Jetzt habe ich den Stift verloren, ich habe alles verloren. Sie haben ja alles behalten, deswegen ist das kein Problem. Ich hatte diese Eulerschen Formeln aufgeschrieben, zwei davon. Und zwar einmal, haben Sie noch einen Stift da? Achso, hier. Zeta von 2 war 1 plus 1 Viertel plus 1 Neuntel, und so, das ist Pi Quadrat durch 6. Das haben wir gerade gesehen nach Euler und nach Calabi. Während die Summe der Kehrwerte der vierten Potenzen, 1 durch n hoch 4, ist Pi hoch 4 durch 90. Nun, wenn ich ganz kurz die Kreiszahl Pi verlasse, obwohl das das Thema heute ist, dann kann ich sagen, ich kann hier Pi einfach eliminieren und sagen, aus diesen beiden Formen folgt eine Beziehung zwischen der Summe der Kehrwerte der Quadratzahlen und der Summe der Kehrwerte der vierten Potenzen. Nämlich Zeta von 4 ist Zeta von 2 Quadrat. Dann habe ich die Pi hoch 4, allerdings dann nur 2 Fünftel davon, denn 90 ist 5 halbe mal 36. Also die Frage ist, kann man, die Antwort ist natürlich ja, sonst würde ich das ja nicht gefragt haben, kann man direkt nachweisen, dass wenn man die Summe der Kehrwerte der Quadrate quadriert, dass 2 Fünftel davon die Summe der Kehrwerte der vierten Potenzen ist, ohne dass man die Beziehung zu Pi herstellt. Nun, das geht auch erstaunlich einfach. Man definiert diese Funktion f von m und n ist 2 durch m hoch 3 mal n plus 1 durch m Quadrat n Quadrat plus 2 durch m mal n hoch 3. Diese Funktion schreibt man hin. Wenn Sie mich fragen, warum ich gerade diese Funktion gewählt habe, antworte ich genau wie Calabi, it's obvious. Allerdings, it's obvious, wenn man die Theorie der Modelformen und speziell der Perioden von Eisensteinschen rein kennt. Also das kommt tatsächlich aus der höheren Mathematik, die Idee, aber am Ende ist es total elementar. Aber dieser Beweis war, soweit ich weiß, neu. Okay, also ich nehme diese Funktion mit genau diesen Koeffizienten, 2, 1 und 2. Und warum genau diese? Das kann ich erklären. Wenn Sie drei andere Zahlen nehmen würden, also 3, 1 und 4 oder sonst was, dann würde die Sache, die ich jetzt hinschreibe, nicht hinkommen. Nämlich, wenn Sie folgende Kombination bilden. Sie nehmen meine gegebene Funktion f von mn und Sie ziehen davon ab f von m plus n, n und f von m, m plus n. Dann bekommen Sie irgendeinen Ausdruck für Laute 1 durch m und 1 durch n vorkommen, aber auch 1 durch m plus n. Und das soll gerade wegfallen. Und diese Koeffizienten 2, 1, 2 sind so gewählt, dass diese Kombination, gerade diese Kombination, zwar kein m plus n im Nenner hat, sondern nur m und n. Also 2 durch m Quadrat n Quadrat. Natürlich, dass das stimmt, können Sie einfach ausrechnen. Und jetzt ist der ganze Beweis nur ein Vorgehen, also wirklich nur ein paar Zeilen. Sehr, sehr, sehr simpel. Ich nehme diese Identität, die da steht, f von mn minus und so weiter gleich 2 durch m Quadrat n Quadrat, und ich summiere das über allen Zahlen m und n, über allen positiven Zahlen, positiven ganzen Zahlen. Das ist konvergent, ich darf das tun. Dann sehe ich, rechts habe ich die Summe 2 durch m Quadrat n Quadrat. Aber links habe ich drei Termen, wenn Sie hier gucken. Einmal die Summe f von mn, einmal die Summe f von m plus nn, aber wenn ich das umnenne, das ist ein neues m und ein n, wobei das neue m größer ist als n, weil es ja m plus n hieß, bevor ich es umgenannt habe. Also ich ziehe ab von der Summe über allen m und n, stellen Sie sich einen Quadrant vor und alle Zahlenpaare mn, ich ziehe alle ab, wo m größer ist als n. Das ist in dem zweiten Summanden. Und in dem dritten Summanden ziehe ich diejenigen ab, wo umgekehrt n größer als m ist. Was bleibt übrig? Ich habe in dieser Quadrante alle Zahlenpaare genommen, aber dann die entfernt, wo m größer als n war. Und auch die entfernt, wo m kleiner als n war. Also was übrig bleibt, ist natürlich m gleich n. Also die linke Seite ist ganz einfach. Das ist einfach die Summe f von nn. Aber wenn Sie die Definition von f angucken, ist f von nn 2 durch n hoch 4 plus 1 durch n hoch 4 plus 2 durch n hoch 4, also einfach 5 durch n hoch 4. Und da kommt also 5 mal diese z von 4 raus. Während auf der linken Seite habe ich sofort 2 mal z von 2 Quadrat. Also auch ein eleganter Beweis, aber wie gesagt, inspiriert durchaus durch höhere Zahlentheorie. Ah. Man sieht, dass Freiburg auch ein sehr gebildetes Publikum hat. Das heißt, Sie kennen die Regeln der Höflichkeit. So, ich möchte zurückkommen auf die Kettenbrüche, die ich vorhin erwähnt habe, denn das führt mich allmählich in mein letztes Thema, nämlich in die Frage, die Fragen, die, wie gesagt, aus der höheren Zahlentheorie kommen und speziell der Theorie der Modelformen, obwohl, wie schon angedeutet, in diesem Beweis heimlich auch die Theorie der Modelformen als Motivation steckt. Ich habe vorhin die Kettenbruchentwicklung von Pi und von E hingeschrieben und gerade gesagt, bei E, das hatte Euler gefunden, gibt es diese wunderbare regelmäßige Kettenbruchentwicklung mit 1 durch 2 plus 1 durch 6 plus 1 durch 10, 14, 18, mit einer schönen Regel, wie man die Zahlen bildet. Und dann habe ich Ihnen die entsprechende Zahl für Pi gezeigt und das war total wild. 3, 1, 15, 292, 1 und so weiter. Das stimmt nicht ganz. Die sogenannte Standardkettenbruchentwicklung von Pi ist, soweit wir wissen, tatsächlich total willkürlich. Aber es gibt andere Kettenbruchentwicklungen. Die Standardkettenbruchentwicklungen, Sie schreiben jede Zahl, zum Beispiel Pi. Pi ist 3 plus etwas. Also Sie fangen an 3. 3 plus ein Bruch. Dieser Bruch ist ein Bruch, ist also zwischen 0 und 1. Jetzt schreiben Sie als 1 dort eine neue Zahl. Diese Zahl ist jetzt größer als 1, in diesem Fall 7, etwas. Also Sie schreiben das als 7 plus, oder vielleicht 6 plus etwas, weiß es nicht im Kopf. Sie schreiben das wieder als 7 plus ein Bruch und so weiter. Das heißt, die Standardkettenbruchentwicklung, aber jetzt, dieser Tisch ist viel zu klein, also wie bei Fermat, der Rand ist bei mir immer der Tisch. Also ich komme total durcheinander. Aber ich hatte vorhin die total unregelmäßige Kettenbruchentwicklung von Pi Ihnen vorgelegt, im Zusammenhang mit dieser biblischen Geschichte und den schlechten Annäherungen. Und da hatte ich geschrieben 3 plus 1 durch 7 plus 1 durch, also immer mit 1 im Zähler. Und dann war es wild. Aber wenn man andere Zahlen zulässt, das sind auch Kettenbruchentwicklungen, nur von etwas komplizierter Beschaffung, dann gibt es ohne weiteres auch für Pi Kettenbruchentwicklung. Die erste wurde vom Lord Brouncker im 18. Jahrhundert in England gefunden. Sehr, sehr, sehr schön. Pi, oder eigentlich Pi durch 4, aber ich habe die 4 stattdessen oben geschrieben. Pi, also die Kreiszahl, die wir heute feiern, ist 4 durch 1 plus 1 Quadrat, durch 2 plus 3 Quadrat, durch 2 plus 5 Quadrat und so weiter. Also die Nenner, die vorher so unregelmäßig waren, sind jetzt bis auf dem ersten einfach 2, 2, 2, 2, 2. Die Zähler aber sind nicht mehr 1, 1, 1, 1, 1, aber die sind total regelmäßig. Das sind die ungeraden Quadratzahlen. Und diese Kettenbruchentwicklung, übrigens, Herr Volk hatte die Formel von Wallace genannt, die etwas 50 Jahre früher gefunden wurde, und Brouncker hat dies abgeleitet aus dem Produkt von Wallace. Also diese Kettenbruchentwicklung kam aus einer anderen, sehr berühmten Formel. Also es gibt also doch Kettenbruchentwicklungen für Pi. Allerdings, das ist für Pi, es gibt die auch für Pi Quadrat. Aber es stellt sich heraus, dass es für Pi Quadrat besser ist, wenn man Pi Quadrat durch 6 nimmt. Eben diese Zahl z von 2. Das können Sie vielleicht nicht sehen, es macht nicht sofort bei viel aus, es sind ja nur Zahlen, die sind alle gleich. Aber das laute z von 2, also Pi Quadrat durch 6, es tut mir leid, dass das so klein geworden ist, hätte ich alles von Hand machen sollen, ist 5 durch 3 plus 1 durch 25 plus 16 durch 69 plus 81 durch 135. Wenn Sie das angucken, sehen Sie kein Pattern, aber wenn Sie ein bisschen weiter gucken, sehen Sie das schon. Der Bruch, den Sie an jede Stelle schreiben, was bei Brouncker eben n Quadrat durch 2 war, ist hier auch eine ähnliche, ein bisschen kompliziert, aber eine ähnliche Formel, n hoch 4 geteilt durch 11n Quadrat plus 11n plus 3. Nun, die genauen Zahlen spielen keine Rolle, sondern dass es die gibt. Also, das erwähne ich, weil es eine ähnliche Formel gibt auch für Zete von 3. Zete von 3, also die Summe 1 plus ein Achtel plus ein 27, die Summe der Kehrwerte der dritten Potenzen, das ist eine Zahl, die nicht nur die Leute vor Euler, sondern auch Euler selber und die Leute nach Euler nicht berechnen konnten. Z von 3 ist, soweit wir wissen, eine neue Naturkonstante, die keine und geschlossene Formel mit Hilfe von anderen Zahlen zulässt. Aber trotzdem gibt es eine schöne Kettenbruchentwicklung. Die wurde schon im 19. Jahrhundert von Stieltjes gefunden, aber das wurde total vergessen. Aber sie wurde von Apéry vor ungefähr 30 Jahren neu gefunden, in einer etwas anderen Version, aber letztendlich diese Kettenbruchentwicklung, und für ihn benutzt, um den Satz zu beweisen, der nicht Freiburg, sondern Kant dann eine Zeit lang berühmt gemacht hat, nämlich, dass die Zahl Z von 3, der Natur seit immer eben unbekannt gewesen war, dass diese Zahl irrational ist. Also die Irrationalität von Z von 3 konnte Apéry beweisen mit dieser Kettenbruchentwicklung. Und in dem Zusammenhang soll ich vielleicht auch erwähnen, die Kettenbruchentwicklungen, jetzt habe ich wieder keine Folien, die Kettenbruchentwicklungen liefern nicht nur Beweise von Irrationalität, sondern auch sogenannte Irrationalitätsmaße. Also das heißt, man misst, wie weit eine gegebene Zahl ist von allen irrationalen Zahlen. Und zum Beispiel für Pi Quadrat durch 6 kann man dies benutzen, um zu zeigen, dass die Zahl Pi Quadrat durch 6 und damit auch die Zahl Pi selber nicht allzu nah sein kann als an eine rationale Zahl. Also ich schreibe das auf, das Irrationalitätsmaß für Pi, also die Kettenbruchentwicklung, die da gerade stand für Z von 2, was eben Pi Quadrat durch 6 ist, die impliziert, dass wenn Sie versuchen, die Zahl Pi, wovon wir ja wissen, dass sie irrational ist, doch durch eine rationale Zahl, also Approximationsfindung zu benähren, dann m durch n, dann ist das natürlich nie 0. Sie können natürlich Zahlen finden, die beliebig nah sind, aber nicht beliebig nah, wenn der Nenner nicht allzu groß ist. Das heißt, man kann zeigen, und es folgt hieraus, dass der Abstand mindestens 1 durch n hoch 15 ist, für n genügend groß. Also Pi lässt sich zwar durch rationale Zahlen approximieren, aber eben nicht zu schnell. Und inzwischen hat man dies 15 auf 8,02 senken können, aber das Prinzip bleibt das gleiche. Also diese Kettenbruchentwicklung ist interessant an für sich und hat insbesondere auch diese schöne Interpretation. Nun, wo kommt sie her? Wir haben also diese zwei Kettenbruchentwicklungen, die beide von Apéry gegeben wurden, aber wie gesagt, beide bereits von Stieltjes, 50 Jahre früher, gefunden worden waren, allerdings ohne die Irrationalität daraus ableiten zu können. Und die kommen, ja, bei Apéry war es noch viel, viel schlimmer als bei Calabi. Niemand weiß, wie er darauf gekommen ist. Sein Beweis war dermaßen unverständlich aufgeschrieben und erzählt, aber nachher hat man checken können, dass alles stimmte. Nie hat irgendjemand verstanden, wo er das alles her hatte. Aber ein paar Jahre später hat Bökers, mein Kollege in Utrecht, allerdings damals noch nicht, zwei Beweise gefunden, die auf Apéry's aufbauten, aber die sehr schön motiviert waren und wo man wirklich sehen konnte, wie diese Sache entstand. Ein kam aus der Theorie der Legendre-Polynome und Approximation der Polynome. Darüber sage ich nichts. Aber die andere kam aus der Theorie, die ich bereits mehrfach erwähnt habe, der Moodle-Formen. Das heißt, letztendlich sind diese Formen am besten zu verstehen, am klarsten zu verstehen, aus dieser Theorie der Moodle-Formen. Und für den allerletzten Teil von meinem Vortrag möchte ich nur ganz kurz etwas über diesen Zusammenhang sagen. Wir fangen an mit einer Formel, die auch bereits in dem Vortrag von Herrn Volke vorkam. Und zwar, das ist aus einem Gebiet, das heißt die Theorie der komplexen Multiplikation, ein Teil der Theorie der Moodle-Formen. Und das ist diese erstaunliche Approximation, die Sie heute schon gesehen haben, aber jetzt nicht mehr sehen können, nämlich e hoch, ich habe den Stift gefunden, also kann ich Ihnen die Zahl schreiben. Die Formel lautet e hoch Pi Wurzel 163, ist eine ganz große Zahl, die ich nicht auswendig kenne, Komma 9999999999997, Punkt. Also nach dem Komma, nach dem Dezimalkomma gibt es 12 Neunen hintereinander. Eine ganz erstaunliche Tatsache, die ganz leicht verständlich wird, wenn man die Theorie der Moodle-Formen, speziell die Theorie der komplexen Multiplikation, kennt. Wenn man den Logarithmus davon nimmt und durch Wurzel 163 teilt, dann kriegt man eine Annäherung, können Sie vielleicht auch nicht lesen, aber ich sage das Wesentliche, nämlich Sie bekommen Pi ist gleich Log von dieser großen Zahl, also ich schreibe einfach n, geteilt durch Wurzel 163, plus ein Fehler, und der Fehler ist ungefähr 10 hoch minus 31. Also Sie bekommen eine relativ einfache Approximation für Pi, die eine, also kurz zu schreiben, die eine Approximation gibt von mehr als 30 Dezimalziffern. Es gibt Varianten. Ramanujan war ganz fasziniert davon und hat viele gefunden. Hier ist noch eine, allerdings etwas schlechte, mit 19 Dezimalsternen. Hier ist eine von Shanks, der war mein Kollege, als ich an der Universität Maryland war. Eine wunderschöne Formel, sehr lang, aber am Ende steht, Pi ist gleich wieder eine Zahl durch eine Wurzel mal Log von einer algebraischen Zahl mit einem Fehler. Und diesmal ist der Fehler 10 hoch minus 82 ungefähr. Das heißt, die Theorie der Modelform gibt unter anderem Approximationen, die unglaublich gut sind. Außerdem ist es sogar noch viel besser. Es gibt eine genaue Formel. Die genaue Formel sagt, Pi ist gleich diesem Logarithmus plus ein ganz bestimmtes Epsilon e hoch minus Pi Wurzel 163 oder etwas plus eine ganz bestimmte Zahl mal Epsilon Quadrat. Also Sie bekommen eine ganze Potenzreihenentwicklung, die in der Schnelligkeit 10 hoch minus 82, dann 10 hoch minus 2 mal 182 und so konvergiert. Also in 10 Schritten haben Sie bereits 900 Dezimalziffern. Und das ist eben der Anfang von dem Schlüssel, den ihr für die Tatsache ist, die schon erwähnte, nämlich, dass mit der Theorie der Modelformen man Pi sehr viel schneller berechnen kann. Aber es geht viel weiter und nur in zwei oder drei Wörtern. Dies ist ja die Gauss-Vorlesung und ich habe Gauss noch gar nicht erwähnt. Gauss hat, als er 16 oder 17 war, jedenfalls behauptete das, das sogenannte AGM gefunden, das, also sein arithmetisch-geometrisches Mittel. Und das geht so, Sie haben zwei positive Zahlen A und B und dann machen Sie daraus A' ist und B'. Und zwar, Sie wollen den Mittelwert haben. Also Sie haben 30.000 Euro in der Bank und ich habe 40.000 und wir wollen wissen, im Durchschnitt, wie viel haben wir? Also wie reich sind wir im Durchschnitt? Dann gibt es zwei mögliche Antworten. Eine Antwort ist, wir zählen auf 30.000 plus 40.000 und teilen durch 2. Das ist also das arithmetische Mittel, das ist, was man sonst benutzt. Aber die andere ist, ich multipliziere 30 und 40 und sehe die Quadratwurzel und das gibt eine Zahl, die eigentlich etwas sinnvoller ist. Denn wenn jemand 1 Million Euro hat und jemand anderes 100.000 und jemand anderes 10 Millionen, dann ist die Differenz zwischen dem ganz reichen Menschen und dem in der Mitte vergleichbar mit dem zwischen Millionen und 100.000. Es ist nicht 10-mal größer. Man muss eigentlich logarithmisch rechnen. Also der Mittelwert ist eigentlich eher Wurzel von AB. Aber jedenfalls, Gauss sagte, seien wir demokratisch und nehmen wir beide. Also aus A und B habe ich zwei Zahlen. Hier ist also 0, hier ist A, hier ist B und das, also ein Mittel ist A plus B halb und das andere immer ein bisschen kleiner ist Wurzel von AB. Das gibt mir zwei neue Zahlen, A' und B' und die sind sehr, sehr nah beieinander, wenn A und B nicht zu weit auseinander waren. Und jetzt mache ich das wieder. Und ich mache dann A Doppelstrich, B Doppelstrich, A Dreifachstrich, B Dreifachstrich und so weiter. Und das konvergiert jetzt ungeheuer schnell auf eine besondere Zahl. Und das ist die beste Zahl. Das nannte er AGM, arithmetisch-geometrisch, als Mittel. Okay, und was er entdeckt hat, erstens ist ein Zusammenhang mit der Theorie der elliptischen Funktionen. Nämlich dieser Mittelwert, den kann man ausdrucken als ein Integral, das ist ein elliptisches Integral. Und das war der Anfang von der modernen Theorie der elliptischen Funktionen, die nachher dann von Abel und Jacobi entwickelt wurde, indem sie sehr viele Sachen neu machten, die Gauss gemacht hatte. Denn er hat das alles nicht veröffentlicht, sondern immer gewartet und dann 20 Jahre nachdem andere Leute berühmt geworden waren, immer gesagt, das habe ich schon gemacht, als ich 17 war. Also, aber Gauss war wirklich genial. Er hat nicht nur das gemacht, sondern er kam auch auf die Idee, was passiert, wenn ich zwei komplexe Zahlen nehme und dasselbe mache? Und dann sieht man, man hat ein Problem. Zwei komplexe Zahlen haben zwar einen Mittelwert a plus b halbe, aber es gibt zwei Wurzeln, Wurzel von ab und keinen Grund, einen über den anderen zu wählen. Ich habe nicht mehr positive Zahlen. Und er sagte, seien wir wieder demokratisch, ich nehme beide. Und dann macht er das wieder mit allen möglichen Verzweigungen. Und man bekommt abzählbar viele Mittelwerte. Und wenn man guckt, wie sie miteinander verbunden sind, sind sie verbunden mit dem, was man heute modulare Transformation, AX plus B oder CX plus D nennt. Und das war der Anfang der Theorie der Modelformen. Und Gauss hat erstaunlich viel von der Theorie der Modelformen schon entwickelt, aber wie gesagt, nie veröffentlicht. Also nur ganz kurz dann zu Gauss. Und ich ende mit einer allerletzten Formel, dann höre ich auf und hoffe, dass ich die Zeit gefüllt und nicht zu sehr überzogen habe. Ich habe ja nicht auf die Uhr geguckt. Eine allerletzte Formel. Wieder viel einfacher, die sieht fast aus wie die Formel von Machin, hat sicherlich die Eigenschaft, dass Sie sie nicht lesen können. Ich schreibe das also wieder. Pi ist gleich Summe 1 durch 16 hoch n mal 4 durch 8n plus 1 minus 2 durch 8n plus 4 minus 1 durch 8n plus 5 minus 1 durch 8n plus 6. Nun, diese Form sieht nicht besonders toll aus. Die ist bestimmt hässlicher als die von der Mathe und Gesellschaft. Aber sie hat eine tolle Eigenschaft. Die Zahl, deren Potenz ich nehme, ist ein Sechzehntel. Wenn Sie binär denken oder hexadezimal, das ist wie wenn es im Dezimalsystem ein Zehntel wäre oder ein Hundertstel. Also diese Zahl kann ich sofort berechnen auf einem Computer. Das ist einfach 0,00000001. Und dann hört sie auf. Mit dieser Formel kann man einzelne Ziffern von Pi berechnen. Allerdings hexadezimal nicht, oder binär, wenn Sie wollen, aber nicht dezimal. Ohne die Ziffern davor zu berechnen. Also der Weltrekord, wie Sie wissen, ist eine Billion Ziffern, die wir alle berechnet haben, die ersten Billionen. Aber hiermit haben Sie die 10 Billionstel Ziffer, also hexadezimal, von Pi berechnet, ohne all die davor in etlichen Stunden. Also das ist auch eine schöne Entdeckung von den Bohr-Weins und Plouffe, diese Formel. Also eine Formel, die es ermöglicht, was für keine andere Zahl, soweit ich weiß, denkbar ist, es ermöglicht direkt die so und so vielte Ziffer von einer Zahl zu berechnen, ohne die ganzen Zifferfolge bis dahin zu kennen. Und damit möchte ich aufhören und mich bedanken. Ja. Ja, danke schön.
Ich danke Herrn Zagier für seinen virtuosen und faszinierenden Vortrag und beende hiermit die Gauss-Vorlesung. Weise aber darauf hin, dass es noch einen gesellschaftlichen Teil gibt. Im Anschluss gibt es draußen einen Empfang für alle, die hier zugehört haben. Vielen Dank.